Friederike, die mächtigste Frau der Welt, wer ist das?
Anton, nervst du mich heute wieder mit so blöden Fragen? Woher soll ich sowas wissen?
Ach, Friederike, du kannst ja mal raten. Es geht um Politik.
Also eine Politikerin, kenne ich viele. Da gibt's die Merkel.
Bingo, Merkel, genau richtig.
Und wer hat die zur mächtigsten Frau der Welt ernannt?
Hat der Franz herausgefunden. Da gibt es in den USA ein Magazin, heißt For You oder irgendwas mit For.
For? Vielleicht Forbes. Die machen so komische Statistiken.
Richtig, Forbes. Die haben eine Liste der mächtigsten Leute der Welt zusammengestellt. Und da ist die Merkel als erste Frau aufgeführt und als sechster Mensch.
Nummer eins ist natürlich der Obama.
Denkste, der ist nur Nummer zwei. Nummer eins ist der chinesische Präsident Hu Jintao.
Und dann kommt Putin als Nummer drei?
Wieder falsch. Als dritter kommt der Herrscher über Saudi-Arabien, über Mekka und Medina. Der König, warte mal hier, König Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud.
Wieso denn gerade der?
In Saudi-Arabien sind die größten Erdölreserven der Welt. Außerdem hat er sich gegen die Religionsfechter und für Frauenrechte eingesetzt. Die dürfen in seinem Land als Verkäuferinnen arbeiten und gemeinsam mit Männern auf der neuen Universität studieren.
Und Russland, was ist mit Putin?
Der ist vierter, der Papst fünfter und dann kommt die Merkel.
Du Anton, für mich gibt es Wichtigeres als so ein Kram. Zum Beispiel das Wahlergebnis in den USA. Interessiert dich das denn gar nicht?
Och, ging ja so aus, wie du das vorhergesagt hast.
Na, ist doch gut, dass Obama und die Demokraten noch die Mehrheit im Senat haben.
Aber nicht mehr im Repräsentantenhaus. Da werden die ihm schon richtig einheizen.
Umfragen nach der Wahl haben ergeben, dass eine gleiche Anzahl der Wähler mit den Demokraten und den Republikanern unzufrieden sind. Ist doch komisch.
Unzufrieden? Obwohl viel mehr die Republikaner gewählt haben?
Ja, die Kommentare in den Zeitungen sprachen von Angst und Niedergeschlagenheit als Motive für die Wahl.
Niedergeschlagenheit? Könnte man sein. Denn was wird nun aus der Gesundheitsreform?
Die Republikaner können das Gesetz nicht abschaffen. Sie können aber die Finanzierung erschweren. Aber nach letzten Umfragen wollen 47% der Wähler die Gesundheitsreform beibehalten. Nur 48% sie wieder abschaffen.
Da hat aber die Tea Party was ganz anderes gesagt. Vor der Wahl, meine ich.
Und viele der neuen Abgeordneten sind Tea Party-Leute. Es gibt insgesamt 435 Abgeordnete. Davon sind von 83 neuen republikanischen Abgeordneten 60 als Tea Party-Leute gewählt worden.
Na, die werden sich sicher Einfluss verschaffen.
Und stoßen dabei auf die bisherigen republikanischen Abgeordneten, die sie eher bremsen werden.
So, du meinst, es könnte da Probleme geben?
Hat schon begonnen, bei der Besetzung der Ämter. Michelle Bachmann, eine Tea Party-Aktivistin, erhebt Anspruch auf den Posten des Konferenzleaders. Der ist aber von den alten Republikanern schon für jemand anderes vorgesehen.
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
Kürzlich hat Mitch McConnell, bisher Fraktionschef der Republikaner, wörtlich erklärt, für uns sollte in den nächsten 2 Jahren die höchste Priorität haben, zu verhindern, dass Präsident Obama ein zweites Mal gewählt wird.
Sowas kann ja eigentlich bei der Bevölkerung nicht gut ankommen.
Ein Kommentar in einer großen Tageszeitung fragte dazu, höchste Priorität? Nicht die Arbeitsplätze? Nicht das Haushaltsdefizit? Nicht die zwei endlosen Kriege?
Da hat sie aber recht. Was sagen denn die neuen Republikaner dazu? Die wollen doch vor allem kein Big Government haben.
Ja, davon wurde pausenlos geredet. Und jetzt sind sie es selbst, das Big Government.
Und Obama? Der tut mir richtig leid. Was kann der denn noch ausrichten?
Der hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten, den Republikanern das Leben schwer zu machen. Zum Beispiel hat er ein Veto und kann damit jedes Gesetz blockieren.
Na, das ist auch nicht gerade positiv.
Er hat erklärt, dass er sich zunächst für die Ratifizierung des START-3-Gesetzes einsetzen wird. Abrüstung weiterer Atomwaffen. Das sei für ihn zunächst das Wichtigste.
Ist es ja auch, wenn er mit seiner atomwaffenfreien Welt weiterkommen will. Und was sagt er zum Militär? Frieda, du hast ja recht, aber der Obama sagt das sicher jetzt noch nicht.
Die Republikaner haben auch noch ein anderes Problem. Sie haben bisher keinen Kandidaten für die nächste Präsidentenwahl.
Na, das ist noch lang hin.
Nicht mal 2 Jahre. Und die Vorwahlen werden schon nächstes Jahr vorbereitet. Sarah Paulin ist überall im Lande unterwegs und hält Reden, wie das die Kandidaten tun. Sie würde gern kandidieren, aber es ist fraglich, ob sie von den Republikanern angenommen wird.
Die fehlt uns gerade noch. Und wer noch?
Newt Gingrich, ein republikanischer Star aus der Clinton-Zeit. Ist zwar von damals her sehr bekannt, aber vor allem für sein Privatleben. Scheidung, Freundin und eine Geldaffäre.
Na, Sie werden schon noch jemanden finden. Sag mal, Friederike, wieso hat denn das diesmal die Auszählung der Stimmen so lange gedauert? Erst am 18. November, 16 Tage nach der Wahl, stand in der Zeitung, dass nun das Ergebnis endgültig ist.
Ja, und selbst da waren noch etwa 1000 Stimmzettel in Alaska nicht gezählt. Aber die beteiligten Kandidaten erklärten sich am 17. November zum Sieger bzw. gestanden ihre Niederlage ein.
Und so lange haben die gezählt? In Alaska? Dort können es doch nicht Millionen von Stimmen gewesen sein. So viel Einwohner hat doch Alaska gar nicht.
Es ging aber um Write-in-Stimmen, die besonders
genau... Um Rechts-Rein-Stimmen? Was ist denn das für Komisches?
Es heißt Write-in, also schreiben. Es geht nicht um Rechts-Rein.
Und was soll ich denn dann auf den Stimmzettel schreiben? Unbedingt abschaffen, das Militär?
Nein, Anton, es geht nicht um Wünsche. Es geht um den Namen von Kandidaten.
Die sind doch aber auf dem Stimmzettel vorgedruckt.
Auch in Alaska standen vorgedruckte Namen auf dem Stimmzettel. Aber es gab eine Spalte, in der vorn ein Kreis zum Ankreuzen und dahinter ein leeres Feld war. Dahin konnte der Wähler einen Namen hineinschreiben.
Wenn es das hier gäbe, dann könntest du in dem leeren Feld Anton schreiben?
Ja, Anton, wenn ich will, dass du Bundeskanzler wirst.
Und wenn das sehr viele tun, mehr als bei den vorgedruckten Namen, dann würde ich Bundeskanzler?
Ja, Anton, so funktioniert das mit dem Write-in.
Eine komische Angelegenheit. Warum stand denn der Name nicht gleich auf dem Stimmzettel? Wäre doch einfacher gewesen.
Seit 2006 war Lisa Murkowski als Senatorin für Alaska im Kongress. Sie bewarb sich bei den Vorwahlen wieder für den Senat. Aber da wurde der Tea-Party-Aktivist Joe Miller gewählt.
Ja, immer diese Tea-Party-Leute.
Also stand auf dem Stimmzettel einmal Joe Miller für die Republikaner und ein Scott McAdams für die Demokraten.
Und die leere Zeile mit dem Kreis zum Einkreuzen.
Ja, Anton, so sah der Stimmzettel aus. Am 17. September erklärte Lisa ihre Rückkehr zur Wahl als Write-in-Kandidatin. Sie gab einige Erklärungen über ihre Politik heraus, auch zur Hölle mit der Politik, lasst uns machen, was gut ist für Alaska, und außerdem eine sorgfältige Anweisung für die Write-in-Wahl.
Und dann wählten viele Leute die Lisa?
Ja, obwohl sich 160 Leute zu Write-in-Kandidaten erklärt hatten, wollten mehr als 100.000 Wähler Lisa als eine Senatorin haben. Joe Miller, der Tea-Party-Aktivist, war mehr als 10.000 Stimmen zurück. Scott McAdams, der Demokrat, war noch viel weiter abgeschlagen.
Und das hat so lange gedauert?
Ja, denn es galt nur, wenn Lisas Name genau richtig geschrieben und wenn außerdem ein Kreuz oder ein Häkchen in dem Kreis war.
Klar, die anderen haben versucht, so wenig wie möglich als gültige Stimme zu akzeptieren.
Zu den Write-in-Wahlen muss ich dir noch eine witzige Geschichte erzählen. Nicht in Alaska, nicht in den USA, in Ecuador. Dort hatte 1967 eine Fabrik eine größere Reklameaktion gestartet mit Texten wie: Wenn Sie es gut haben wollen, dann wählen Sie Pulver Peace. Gleichzeitig war Bürgermeisterwahl.
Nur sag bloß, die Leute haben das für Wahlpropaganda gehalten.
Jawohl, Anton. Nach Auszählung der Wahl war Pulver Peace zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Ein Fußpuder.
Komisch. Letzte Woche beim Treff bei Franz haben Sie auch so eine Geschichte von einer Stadt erzählt.
Auch was Lustiges?
Nein, das nicht. Dort ist eine ganze Stadt aus Protest gegen die Lebensbedingungen ausgezogen und hat in einiger Entfernung ein Zeltlager aufgebaut. Ziviler Ungehorsam heißt sowas.
Ach Anton, da hast du aber leider die neuesten Meldungen nicht gehört. Das Lager wurde inzwischen von marokkanischen Regierungstruppen geräumt und völlig zerstört. Sogar mehrere Tote gab es dabei.
Wieso Marokko? Das war in der Westsahara, ein richtiger Staat. Sogar eigenes Fernsehen haben die.
Es ist ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Das Gebiet war bei der Aufteilung Afrikas zwischen den Kolonialstaaten zu Spanien gekommen. Ab 1963 hat die UN verlangt, Spanien solle sich zurückziehen und die Bevölkerung entscheiden lassen.
Ob sie zu einem der Nachbarstaaten gehören oder selbstständig sein wollen?
Ja, aber erst einmal tut sich nichts. 1973 gründet sich die Polisario, Gruppe zur Befreiung der Saguiya Alhambra y Rio de Oro. Das ist der nördliche und der südliche Teil der Westsahara.
Die Polisario will erst einmal die Spanier los sein.
Und das Referendum haben. Spanien organisiert noch eine Volkszählung. Der Internationale Gerichtshof erklärt am 16. Oktober 1975, dass ein Referendum gemacht werden soll.
Aber nichts tut sich.
Irrtum. Noch am gleichen Tag verkündet König Hassan II. Von Marokko Al-Masira, den Grünen Marsch, bei dem 350.000 Marokkaner die Grenze überschreiten und einige Kilometer in die Westsahara laufen.
Da werden bald auch marokkanische Truppen einmarschiert sein.
Ja, daraufhin ruft im Februar 1976 die Polisario die Arabische Demokratische Republik aus, die der Afrikanischen Union beitritt und von etwa 50 Staaten anerkannt wird.
Und es gibt Krieg.
Die Polisario wird hinter einen 2400 Kilometer langen, verminten Sandwall, bewacht von 150.000 Soldaten, in die Wüste gedrängt, während Marokko das Land an der Küste beherrscht.
Und heute?
Um es kurz zu machen, der Sicherheitsrat setzt 1991 einen Waffenstillstand durch. Eine UN-Truppe, genannt MINURSO, soll sicherstellen, dass Frieden herrscht.
Und was ist mit der Bevölkerung?
Etwa 165.000 Sahrawis flohen nach Algerien und leben dort sehr ärmlich in Flüchtlingslagern in der Wüste, und das seit 30 Jahren. Marokko hat der Polisario einen Autonomievertrag angeboten. Die bestehen aber auf dem Referendum.
Wie kann man sich nur um ein Stück Wüste so streiten?
Naja, es gibt dort die weltweit größten Vorkommen von Phosphat. Und vor der Küste gibt es reichlich Fische. Die Fischrechte hat die Europäische Union von Marokko gekauft, obwohl Marokko die Fischrechte gar nicht gehören.
Und Phosphat, was ist denn das?
Verbindungen mit dem chemischen Element Phosphor. Und gerade vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Phosphate sehr bald knapp werden. Davon gibt es auch nicht genug auf der Erde.
Ist wohl auch eine der seltenen Erden.
Nein, auf keinen Fall. Aber es wird als Dünger verwandt. Die ganze Lebensmittelproduktion hängt davon ab.
Und das Zeug gibt es dort auch, wahrscheinlich auch auf dem Gebiet, das Marokko beherrscht.
Ja, es gibt dort das längste Förderband der Welt. Vom Phosphatvorkommen direkt bis zum Hafen.
Ich kann verstehen, dass die wie hießen die?
Sahrawis.
Die Sahrawis ihren eigenen Staat haben wollen. Werden die denn von niemand unterstützt?
Doch, einmal von der UN. Und weiter gibt es in vielen Ländern Unterstützergruppen, die sich jährlich treffen. Gerade vor kurzem war in Frankreich ein Treffen der EUCOCO. So heißt das, mit mehr als 450 Teilnehmern aus aller Welt.
Das ist gut. Aber gibt es denn gar keine Verhandlungen zwischen UN, Marokko und der Polisario?
Doch, gibt es. War auch gerade in Manhasset, New York. Aber der UN-Beauftragte Christopher Ross teilte nach dem Treffen nur mit, dass sich beide Seiten auf ein weiteres Treffen im Dezember in Genf einigen konnten.
Sonst nicht?
Ahmed Boukhari, der Vertreter der Polisario, sagte, sie würden in Genf über Familienzusammenführung sprechen. Und Autonomie würden sie nach wie vor ablehnen.
Und der Marokkaner?
Der marokkanische Außenminister bestreitet, dass sie keine Journalisten in das Protestcamp gelassen hätten und geht dann mit einem Danke davon.
Wäre doch viel besser, wenn er von Einigung gesprochen hätte.
Oder von Militär gehört abgeschafft.